Der Freien-Podcast von Geraldine Friedrich und Françoise Hauser. Ghosting, den Begriff haben wir alle schon mal gehört, irgendwo in den Medien gelesen. Und in der Regel geht es dabei um Dating und Partnersuche. Geraldine, bist du schon mal geghostet worden?
Glücklicherweise in der Partnersuche nicht. Aber als freie Journalistin, muss ich sagen, gehört Ghosting mittlerweile schon fast zum Alltag.
Genau deshalb haben wir heute Kira Brück eingeladen, die sich gleich auch selbst noch vorstellt. Wir sind auf sie aufmerksam geworden oder auf dich aufmerksam geworden, Kira, weil du einen richtig langen, richtig guten Artikel im Journalisten geschrieben hast, im Magazin des DJV, zum Thema Ghosting. Aber erzähl doch erstmal, wer bist du?
Ja, ich bin Kira Brück. Ich bin seit 13 Jahren freie Journalistin. Vorher war ich angestellt bei verschiedenen großen Verlagen. Also ich bin ausgebildete Magazinjournalistin und schreibe eben ja, über Gesellschaft, Gesundheit, Wirtschaft. Das sind so meine Hauptthemen. Ich bin auf freiberuflicher Basis auch Textchefin beim Wirtschaftsmagazin Strive und bin Dozentin. Und ab und zu schreibe ich, da haben wir wieder das Wort Ghosting, als Ghostwriterin Bücher für Prominente. Allerdings nennt man das ja heute eher Co-Autorin. Aber die meisten Menschen wissen eher, was ich mache, wenn ich sage, ich bin Ghostwriterin. Das versteht man besser, was das ist. Und ich habe in Berlin ein tolles Journalistenbüro. Da sind wir zu 12, arbeiten da. Und da bin ich sehr froh, weil ansonsten, glaube ich, würde ich mich so ein bisschen einsam fühlen am Küchentisch.
Und du hast einen langen Text geschrieben zum Thema Ghosting. Erklärst du uns das mal kurz, was du mit Ghosting meinst?
Mit Ghosting meine ich, dass Beziehungen, also in diesem Fall jetzt berufliche Beziehungen, einfach abgebrochen werden. Ich meine nicht, also ich rede jetzt mal in dieser Themenwelt der freien Journalistinnen, ich meine nicht, wenn ich Kaltakquise mache und an info@zeit.de einen Themenvorschlag schreibe, dass mir niemand antwortet. Das meine ich nicht so, sondern ich meine gewachsene Beziehungen, vertrauensvolle berufliche Beziehungen, die plötzlich abbrechen und man keine Möglichkeit mehr hat, da an jemanden heranzutreten, weil einfach keine Antworten kommen. Und das, ja, also ich bin so ungefähr vor einem Jahr bin ich auf das Thema gestoßen, weil mir immer mehr Freie geschrieben haben, manche, die ich kenne, manche, die ich tatsächlich noch gar nicht kannte, die aber gesehen haben, dass ich für ähnliche Medien schreibe wie sie. Und mir dann geschrieben haben, hey, ich kriege von der und der Kollegin gar keine Antworten mehr. Ich wollte nur mal fragen, geht dir das genauso? Und diese Mails kamen immer öfter. Und dann dachte ich so, okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann habe ich mit einer Kollegin, Susanne Pahler, der habe ich das erzählt. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, meinst du, das ist ein Thema? Und dann haben wir so ein bisschen dran rumgedreht und überlegt, wir müssten mit einer Arbeitspsychologin sprechen. Warum ist das so? Warum nimmt das immer mehr zu? Was ist mit unserer Gesellschaft los? Was ist mit unserer Branche los? Und dann habe ich das eben als Pitch an den Journalist geschickt. Und gerade bei dem Thema hätte mich der Herr Chefredakteur kaum ghosten können. Das hat er auch nicht gemacht und hat mir dann den Auftrag erteilt. Genau, ja.
Ich finde es super, dass du gleich diese Unterscheidung gemacht hast zwischen Kaltakquise und eben schon bestehenden Beziehungen. So sehe ich das nämlich auch. Tatsächlich gehört ja, weiß jetzt nicht, wie du das machst, Kaltakquise zum Geschäft. Und wir alle wissen, dass man da nicht immer eine Antwort kriegt. Und das ist es dann aber eben nicht, was ich unter Ghosting verstehen würde. Mir ist es aber auch schon passiert, dass ich wirklich mit dem Chefredakteur eine Dreiviertelstunde telefoniert habe. Wir haben ein Thema besprochen oder ich habe mit dem Redakteur schon über Honorar verhandelt, über ein bestimmtes Thema und danach das pure Abtauchen und nichts mehr gehört. Mir passiert es jetzt nicht jede Woche, aber es sind so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, das finde ich jetzt echt eigenartig. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum das möglicherweise zugenommen hat?
Ja, also bei mir haben sich wirklich unfassbar viele Menschen gemeldet. Ich war dann nach Tag 2, habe ich es bereut, mich dem Thema angenommen zu haben, weil ich dachte so, okay, das nimmt jetzt hier gerade Überhand, ja. Und ich war auf einmal für all diese Menschen, die mit diesem Thema Ghosting, die darunter leiden, ja, war ich auf einmal so ein bisschen der Kummerkasten, weil sie
Hast du
endlich
sie
mal,
geghostet dann?
nein, ich hab dann alles in eine, also ich habe dann alles, genau, das wäre natürlich das Beste gewesen, dass, ja, nee, ich habe dann wirklich allen geantwortet. Ich konnte dann aber irgendwann nicht mehr auf die einzelnen Fälle eingehen, die mir geschickt haben. Ich habe dann eher so eine Art Standardantwort formuliert und habe dann immer so noch irgendwie eine persönliche Sache reingeschrieben, weil ich einfach nicht mehr dieser Lage Herrin wurde. Wir haben aber eben auch Chefredakteurinnen geschrieben, die auch was zu dem Thema sagen wollten. Und ich fand auch deren Perspektive total spannend und weil wir als freie Journalisten ja oft dann sofort in so eine Opferhaltung gehen und die in der Redaktion sitzen an längeren Hebel, da ist ein Nachtgefälle da. Und wenn man sich dann mal angehört hat oder in meinem Fall durchgelesen, was diese ChefredakteurInnen mir geschrieben haben, dann dachte ich mir so, okay, das sind ja eigentlich die armen Schweine. Ja, also ich habe also, ne, wir müssen es jetzt im Prinzip aufteilen. Einmal diese Seite der Redaktion, da ist es eben so, wofür es vor Jahren, vor kurzer Zeit noch Jobs gab, die gibt es jetzt teilweise nicht mehr. Also wir haben Leute geschrieben, die sagen, ich bin Chefredakteurin de facto, aber ich schreibe hier die BUs, ich muss Strategien entwickeln, ich muss zu Terminen mit Werbekunden. Und das, was mit den Freien passiert, das ist da irgendwie so on top und fällt halt oft unter den Tisch. Obwohl die Freien im Grunde genommen unser kreatives Rückgrat sind, weil wir hier gar niemanden mehr sitzen haben, der überhaupt noch thematisch denken kann und der Themen macht. So. Also einmal das, wo man sich so denkt, krass, ne, was, weil man sich überlegt, was ist vor vielleicht 10, 15, 20 Jahren bedeutet, ein Chefredakteur oder eine Chefredakteurin zu sein. Ne? Das waren ja Halbgötter und konnten da irgendwie, was ich nicht gut finde, aber in der Redaktion rumschreien und aber denen konnte halt keiner irgendwie was anhaben. Und heutzutage sitzen die halt da und müssen da einfach selbst ihre BUs schreiben. Eigentlich auch ein bisschen heilsam.
Oft haben die ja keine
Genau.
Redaktion mehr. Das ist ja wirklich
Genau.
interessant, wenn du dir anguckst, wer alles heute Chefredakteur heißt. Und da ist dann
Genau.
kaum jemand mehr drunter,
Genau.
ja.
Ja, und das ist, also das ist ja nicht nur ein, zwei, sondern das ist ja fast schon ein bisschen System. So, also das ist im Prinzip einmal so diese Sache, die Arbeit ist entgrenzt, ja. Die Leute kriegen nicht nur per E-Mail, sondern die kriegen eben bei LinkedIn Themenvorschläge geschickt, manchmal vielleicht sogar bei Instagram, die werden per Telefon kontaktiert, WhatsApp Signal. Es sind zu viele Kanäle, die man bedienen muss. Und es sind eben weniger Leute in den Redaktionen, dafür aber mehr Arbeit, weil all diese Kanäle müssen Redaktionen ja heute auch bespielen, die müssen ja überall eben auch aktiv sein. Und dann gibt es eben aber diese andere Seite, nämlich haben mir eben auch viele gesagt, sie bekommen teilweise E-Mails von freien Journalistinnen mit 30 Themenvorschlägen in einer E-Mail, wo dann aber steht Städtetrip Barcelona. Und
Ja.
da sagte diese eine Chefredakteurin zu mir, ja gut, da komme ich auch selbst drauf. Ne? So, also,
Ja,
oder
klar.
die Freundin, die Chefredakteurin der Freundin erzählte mir am Telefon, sie bekommt nicht selten E-Mails, wo steht, liebe Brigitte-Redaktion. Und ich glaube, ja, da denkt man so, krass, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ne? Also da liest man doch mal vorher. Also wenn man in dieser Branche sich bewegt, dann ist doch sauber und sorgfältig E-Mails zu formulieren, das ist doch, also das muss doch zum Standardwerk irgendwie dazugehören, was wir hier machen, so, ne? Aber scheinbar gibt es eben doch viele Leute, die diesen Beruf so ein bisschen als Hobby auch betreiben, und die das so ein bisschen halbprofessionell machen. Und die werden natürlich vermischt mit den Freien, die sehr, sehr gut sind und die sehr ordentlich arbeiten. Also das war noch ein Aspekt. Und ein dritter Aspekt war, und das haben mir mehrere Chefredakteure bestätigt, wenn schlechte Themenvorschläge kommen, hat man schnell eine Absage formuliert. Wenn ein Themenvorschlag gut ist, braucht man häufig ja, möchte man vielleicht zu der Autorin oder dem Autor recherchieren. Man muss das Thema ein bisschen drehen. Man muss sich da eindenken. Dann muss man sich überlegen, wann passt es in die Heftmischung? Wann könnten wir das machen? Und all diese Gedanken brauchen wiederum Zeit. Die hat man dann oft nicht. Dann bleibt die E-Mail liegen. Das heißt, meistens werden, so sagten sie es mir, die guten Themenvorschläge, die bleiben einfach liegen, werden nicht beantwortet, weil man noch Zeit investieren müsste, um das irgendwie rund zu kriegen. Und dann ghostet man die Leute. anstatt ihnen zu antworten, pass auf, super Themenvorschlag. Ich bräuchte jetzt aber 2, 3 Wochen, um dir zu antworten. Ich rate dir, schlag's mal anderen vor, und wenn du da den nicht unterkriegst, das Thema, dann melde dich nochmal bei mir. Aber ne, auch dafür hat man eben gar keine Zeit.
Weil du jetzt sehr viel, was ich gut finde, ne, die Position, die andere Seite beleuchtet hast. Ich habe wirklich, nachdem wir das hier ausgemacht hatten mit dem Podcast, mal so überlegt, weil auf Anhieb habe ich gedacht, ach nö, das passiert mir eigentlich gar nicht viel. Und dann habe ich gedacht, doch, da gab es eine Zeitschrift, die ich jetzt nicht näher beschreiben will, damit sich ja niemand wiedererkennt, wo ich über viele Jahre regelmäßig gearbeitet habe und auf einmal kommt nichts mehr. Ich frage nach, keine Antwort. Nochmal nachfragen, keine Antwort. Und dann ganz lange später habe ich mitbekommen, das waren Geldprobleme. Mein Gott, es wäre so viel einfacher gewesen, mir das zu sagen, du, Budget ist knapp. Dann habe ich wieder für diese Zeitschrift gearbeitet. Oder ich sage mal, einen Text fertig gemacht, hingeschickt, keine Antwort. Und da frage ich mich manchmal, ob da nicht eben auch so ein bisschen die Komponente drin ist. Naja, wir sind so dieses nach rechts und links wischen gewöhnt und man hat diesen Anstand oft nicht mehr. Ich sage jetzt extra, man hat die nicht mehr, weil so ganz allgemein, dass dieser Anstand so ein bisschen weggegangen ist, dass man sich, ey, ordentlich zu verhalten hat. Also man sagt danke, bitte und man sagt ab, wenn man etwas nicht möchte, oder?
Genau, also genau, das hab ich in der Recherche eben auch gelernt. Wir leben in einer Swipe-Kultur, ne? Wir haben gelernt, man kann Menschen in einer App einfach wegwischen. Und das ist also diese ganze Digitalität, die ja in vielen Punkten sicherlich auch ihre Berechtigung hat und auch viele Vorteile. Dieser menschliche Aspekt, der knallt da richtig rein, dass wir eben nicht mehr mit echten Menschen kommunizieren, sondern ja, wir schreiben halt, ja. Und ich vergleiche das jetzt mal einmal ganz kurz mit dem wahren Leben. Meine Tochter ist 9 Jahre alt, die hat Kindergeburtstag gefeiert und am selben Tag, also die hat die Einladung 3 Monate vorher ausgeteilt, fand ich auch schon crazy von ihr, aber gut, sie wollte das alles vorher wissen. Und am Tag kriege ich von einem Elternpaar eine WhatsApp, ja, nee, es klappt nicht, unsere Tochter kann nicht kommen. Wo ich mir so dachte, vor 20 Jahren hätten die mich anrufen müssen, um zu sagen, sie kann nicht kommen. Dann hätte ich gesagt, ach so, ist sie krank? Nee, ist sie nicht. Ja? Und ich finde, das ist so dieses, es ist so unverbindlich geworden. Und man kann einfach mal so schnell absagen oder eben auch gar nichts machen und einfach gar nicht auftauchen. Und das ist sehr, sehr schade, dass wir uns da gesellschaftlich in so eine Richtung entwickeln. Und die Geschichte, die du gerade erzählt hast, sowas Ähnliches hat mir auch eine Kollegin geschrieben. Und dieser Fall hat mich eigentlich am allertraurigsten gemacht von allen Fällen, die mir da geschildert wurden. Die Kollegin hat lange Zeit für eine Agentur Texte geschrieben, regelmäßige Aufträge, sehr gute Zusammenarbeit, und auf einmal blieb das auch aus. Und sie hat dann nachgefragt und hieß es, nee, nee, da kommt wieder was. Und dann hat sie Monate später über drei Ecken erfahren, die haben jemanden eingestellt und diese Person übernimmt eben auch diese Aufgaben, die sie als frei übernommen hatte. Völlig fair enough. Ja, das ist völlig in Ordnung, dass Redaktionen oder Agenturen jemanden einstellen oder wie auch immer das neu strukturieren, aber da kann man noch mal ganz kurz zum Telefonhörer greifen und sagen, danke für die letzten 5 Jahre. Wir haben hier ein bisschen was umgestellt, so funktioniert es besser für uns. Wir finden dich toll, aber jetzt momentan haben wir nichts für dich. Warum kann man das nicht machen? Und in deinem Fall, Françoise, dass sie eben kein Budget gerade haben, ich habe dann manchmal auch das Gefühl, dass Redaktionen das eben noch nicht sagen dürfen, dass sie nicht kommunizieren dürfen. Wir haben gerade Geldprobleme, ja. Aber dann soll man halt irgendwas anderes sagen.
Ja, natürlich, du sagst
Ja?
einfach irgendwas oder
Genau.
man meldet sich überhaupt, weil als Freie plane ich ja auch meine Zeitslots. Wenn ich einen großen Auftraggeber habe, der, sage ich mal, 15% meines Einkommens ausmacht und der ist von heute auf morgen weg, schlimm genug, aber dann möchte ich schon wissen, weil ich muss ja neu akquirieren.
Ganz
Ne?
genau.
Das muss man ja füllen, diese Lücke.
Und diesen Anstand, ich
Genau.
glaube einfach, also ich merke, also es ist ein krasser Unterschied, ob jemand schon mal als freier Journalist oder als freie Journalistin gearbeitet hat, weil ich finde, diese Menschen, die in Redaktionen sitzen, sind anders drauf, meistens. Aber diesen Anstand zu haben, jemandem abzusagen, ich glaube, die Menschen haben da heute Angst vor. Genau wie beim Dating. Wir hatten ja anfangs das Beispiel mit dem Dating. Anstatt zu sagen, du, das passt nicht für mich, Ich fühle das nicht, dass wir irgendwie zusammengehören. Könnte man doch einfach sagen, stattdessen ghosten die Leute sich gegenseitig, weil man irgendwie in diesen Konflikt nicht mehr reingehen will.
Ja, und genau weil du dieses Beispiel mit 5 Jahren ansprachst, so ein Beispiel hatte ich auch, liegt aber bei mir schon länger zurück. Diese Geschichte mit den 15% meines Einkommens bricht plötzlich weg. Da habe ich wirklich den Eindruck, teilweise auch, dass das die andere Seite, egal ob die schon mal als Freie gearbeitet haben oder nicht, echt nicht so interessiert. Ich glaube, dass die Menschen ja vielleicht auch so überlastet sind, dass sie im eigenen Hier und Jetzt nur so ein bisschen, sag ich mal, die nächsten 5 Meter oder 5 Wochen sehen und eben auch so handeln.
Ja, vielleicht ist da auch eine Empathie, ne? So ein Empathieleck.
Was du sagst, ist ja wohlwollend, Geraldine, ne? Wenn du sagst, dass die ja jetzt keine Zeit haben. Ich habe auch manchmal Auftraggeber, Gott sei Dank nicht so viele, aber ein paar, wo ich denke, denen ist das scheißegal, wer den Text
Ja,
schreibt. Das gibt's
so
auch.
wollte ich es jetzt
Also,
nicht ausdrücken, aber so ist es.
ja.
Nee, es stimmt auch. Also ich meine, wir bewegen uns ja auch beide in einem Markt, François, Reisereportagen. Da ist natürlich das Angebot weit höher als jetzt die Nachfrage an Texten. Das ist in anderen Ressorts sicherlich nochmal anders. Und
Naja,
da
ich
ist es
mache ja nicht nur
natürlich auch.
Reise, du. Ich mache, also
Ja,
Reise ist.
aber
Ja,
auch.
aber.
Ich auch nicht nur. Aber da merkt man doch schon sehr deutlich auch ein bisschen, wie die Machtverhältnisse sind. Und aber ich verstehe natürlich auch die andere Seite, dass man auf so einen Pipifax-Themenvorschlag wie Städteporträt Barcelona nicht reagiert, würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen. Und mit 30 Themenvorschlägen, ja, also da ist natürlich jeder freie Journalist auch selbst gefragt, vielleicht mal seine Akquise-Strategie nochmal so ein bisschen zu überarbeiten. Aber jetzt mal unabhängig davon, also jetzt, wenn man professionell agiert, wenn man sagt, ich schreibe wirklich nur eine Akquise-Mail, ich habe ein gescheites Thema. Und dann passiert das, Kira, was du eben gesagt hast, der andere antwortet möglicherweise nicht, weil er das Thema gut findet, aber keine Zeit hat, weiter dran rumzudrehen. Wie soll man denn, oder hast du Ideen oder hast du aus deiner Recherche Erkenntnisse gewonnen, wie jetzt Freie, gute Freie damit umgehen können?
Ich würde eben gar nicht erst in diese Haltung gehen, hier sitzt jemand am längeren Hebel, sondern es ist ja eigentlich umgekehrt. Die können froh sein, wenn ich denen einen Text liefere, mit dem sie wenig Arbeit haben. So. Ich habe für mich und auch eben in Gesprächen mit anderen folgende Strategie erarbeitet. Ich würde, wenn ich einer Redaktion einen Themenvorschlag schicke, wie gesagt, nicht ein Info-Ad, sondern wirklich einen echten Kontakt, so, ne? Würde ich mich nach 1 bis 2 Wochen melden, je nachdem, wie tagesaktuell dieser Vorschlag ist, so, und würde schreiben, liebe Frau Müller, ich hoffe, Sie haben meine Mail vom so und so vielten gesehen. Wenn ich jetzt bis übermorgen keine Antwort von Ihnen habe, würde ich gerne mit dem Thema weiterziehen, weil ich würde dann eben gerne anderen Redaktionen die Gelegenheit geben, das Thema zu kaufen. So. Also ich würde eine Frist setzen. So, da sind wir Journalisten ja völlig unjuristisch unterwegs. Aber wenn man mal mit Leuten aus anderen Branchen spricht, die setzen sofort irgendwelche Fristen. Und ich würde einfach sagen, okay, wenn Sie sich bis übermorgen nicht gemeldet haben, weiß ich Bescheid und dann gebe ich mit dem Text weiter. So. Und würde mich dann gar nicht irgendwie in diese Bittstellerposition bringen, sondern würde eben mit deutlich machen, ich bin ein unternehmerisch denkendes Wesen auf diesem Markt. Und dieser Themenvorschlag hat für mich einen Wert und dann ziehe ich weiter. Und ich habe das tatsächlich schon genauso gemacht. Also ich hatte mal ein Thema beim Tagesspiegel vorgeschlagen und die haben mir wirklich wenig Geld geboten. Und dann sagte meine sehr geschätzte Kollegin Astrid Herbold aus meinem Journalistenbüro zu mir, ganz im Ernst, Kira, du musst mit diesem Thema zurzeit online gehen. Die zahlen mindestens das Doppelte. Und so war es dann auch. Und dann habe ich eben der Kollegin von Tagesspiegel geschrieben, dass ich das Thema wieder zurückziehe, weil ich es woanders besser verkauft gekriegt habe. Also, so, da muss man ja auch mal als Journalist, kann man ja als freier Journalist, kann man ja auch mal irgendwie ein Ausrufezeichen da lassen.
Finde ich gut. Und die Kollegin vom Tagesspiegel, hatte die schon zugesagt oder hatte die noch gar nicht reagiert?
Sie hat gesagt, sie will das Thema gerne haben, hat mir die Summe genannt und dann habe ich ihr gesagt, boah, das kann ich
Okay,
eigentlich,
so.
kann ich, also das kann ich nicht mit meiner wie würdet ihr sagen, Berufsehre oder mit meinen eigenen,
Mit deiner
ja,
Kalkulation.
genau, kann
Deinem
ich eigentlich,
Überlebenswillen,
genau, über
weißt
meine Überlebenswille, kann ich eigentlich nicht machen. Und habe dann einfach, genau, und dann waren wir im Prinzip so in der laufenden Verhandlung sozusagen gestockt. Und genau, dann habe ich schnell, dann habe ich das schnell Zeit online gepitcht. Die haben mir wirklich innerhalb von einem Tag geantwortet und mir die Zusage geschickt. Und dann habe ich ganz schnell eben der Tagesspiegel-Kollegin gesagt, dass ich mit dem Text weiterziehe. So.
Die
Das
war dann
ist.
auch nicht sauer.
Nö. Die kann, also die, ich glaube, die versteht, also die kann ja auch nichts dafür, dass sie so wenig zahlen können.
Weißt du, das
So.
Problem ist, es sind halt so viele Fälle, die so unterschiedlich gelagert sind. Das, was du jetzt beschrieben hast, macht total Sinn und kann man ja wirklich freien auch nur anraten. Aber ich hatte jetzt neulich einen anderen Fall von Ghosting. Da habe ich für eine Agentur geschrieben und die haben nach einem unglaublich schlechten Briefing, also man kriegt ja dann so den Kunden durchgereicht, ne? Und das Kundenbriefing, das war wirklich unterirdisch, aber naja, gut, man macht das halt, ne? Muss ja eigentlich die Agentur, die ist ja nicht umsonst dazwischen, die muss das ja eigentlich ein bisschen überprüfen und so weiter, ein bisschen aufmotzen sozusagen. Die haben mich viermal um den Block gejagt mit vier Korrekturschleifen und jedes Mal wollte der Kunde etwas völlig anderes, wo ich sage, Leute, das müsst ihr doch im Briefing klären. Jetzt muss ich einen neuen Text schreiben, nochmal. Und ich möchte jetzt auch mehr Geld dafür haben, weil das war so nicht kalkuliert. War ein Riesengeschiss und ich denke mal, das Geld werde ich auch bekommen. Aber ich habe nie eine finale Freigabe bekommen von der Text ist jetzt gut, sondern das hing einfach dann in der Luft. Und irgendwann habe ich Rechnung geschrieben. Ei gut, ne? Und das ist sowas, was zum Beispiel auch total Nerven kostet. Kommt da noch was? Kommt da nichts? Wenn man wirklich ein größeres Projekt hat, einfach mal sagen, passt jetzt so? Gerade wenn Kunden im Spiel sind, bei Texten, wo eben mehrere Leute mitfummeln, dass man einfach mal so einen Punkt setzt und sagt, super, passt jetzt so? Stell doch deine Rechnung. Weil das macht man natürlich auch nicht, wenn man noch mitten im Prozess ist. Und man muss ja auch Zeit planen und so weiter. Und das fand ich, das habe ich auch im Nachhinein richtig als Ghosting empfunden, wo ich dann einfach nicht mehr nötig war. Gott sei Dank, muss ich echt sagen, ist ganz selten, dass ich sowas erlebe. Muss ja mal ein paar von meinen Auftraggebern echt loben, dass sie wirklich nett und freundlich sind. Aber dann fällt es umso mehr auf, wenn es eben nicht so ist.
Ich finde, dass diese Agenturkonstellationen, sorry, pain in the ass ganz oft sind, weil du eben, also und ich
Der
habe sowas,
Fachausdruck, jawohl.
genau, pardon my French, aber es ist so, dass genau diese Konstellationen einen so viel Kraft kosten, dass du im Prinzip zwei verschiedene Ansprechpartner hast, einmal beim Kunden selbst, einmal bei der Agentur. Und ich versuche sowas komplett zu vermeiden, weil ich dafür nicht die Nerven habe. Das ist mir einfach zu doof. Bei Redaktionen ist es so, ich gebe einen Text ab, dann geben die mir irgendwann Bescheid, okay, passt alles oder das und das bitte ändern und dann und jetzt bitte autorisieren lassen. So. Und dann habe ich im Prinzip irgendwann die autorisierte Version vorliegen, schicke denen das und dann weiß ich, okay, also jetzt, ne, wir haben eine Schleife gedreht, sie haben jetzt die Zitate sind autorisiert, jetzt schreibe ich meine Rechnung. So, das ist viel, viel einfacher, als wenn das solche Agenturszenarien sind, wo man eben Menschen handeln muss.
Ja, das ist halt, wenn du sag ich mal so, den Einkommensmix vieler Freier anguckst, dann ist es halt gar nicht so einfach, auf
Ja.
sowas zu verzichten, weil ja, die reine Tageszeitung, ne, Geraldine, haben wir schon so oft drüber geredet, oft einfach echt schlecht zahlt, vielleicht auch nur schlecht zahlen kann, das mag sein, aber dieser breitere Mix natürlich auch hilft, einen permanenten Geldfluss herzustellen, ne?
Total. Nee, weiß ich genau. Tageszeitung, das kann man, das ist, ja, kann man nicht von leben.
Ist echt ein hartes Brot, ne?
Also kann man eigentlich nur
Ja.
als Zweitverwertung machen.
Ich finde, es hängt auch wirklich davon ab. Also ich habe auch schon mit Agenturen sehr gut zusammengearbeitet, aber wenn der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin eine Journalistin ist, eine Ausgebildete, dann läuft es erfahrungsgemäß, weil die wissen einfach, worauf es ankommt und was ein gutes Briefing ist. Ist übrigens ein eigenes Thema, müssen wir auch mal machen, Frau Swaas. Und wenn das aber eher so, ich sage jetzt mal, jüngere Menschen sind, vielleicht mit noch nicht so viel Erfahrung, auch nicht im Textbereich oder eher dieses Werbliche, dann wird es oft komplex, weil die eben kein, sage ich mal, realistisches Erwartungsmanagement schreiben, was eben ein guter Text ist beim Kunden. Der Kunde wünscht sich natürlich Product Placement ohne Ende, so meine Erfahrung. Und wir Journalisten versuchen da aber was Lesbares draus zu machen, was dann auch wirklich gelesen wird. Deswegen, ja, kann gut laufen, kann nicht gut laufen. Aber jetzt nochmal zurück zum Ghosting. Ich fand es sehr gut, was du gesagt hast, dass wir keine Bittsteller sind. Das sage ich auch immer und immer wieder, weil wir sind ja engagiert, Françoise und ich hier in einem Verband, machen regelmäßig freien Abende und versuchen das auch mal rüberzubringen, dieses unternehmerische Denken. Also ich würde da gerne noch hinzufügen, dass man auf sowas gar nicht persönlich nehmen darf. Viele beziehen sich das ja auf sich oder auf die Qualität ihrer Arbeit. Und bei den einigen Beispielen, die du genannt hast, Kira, ist es natürlich auch so. Also man muss einfach auch den Ansprechpartner kennen und mit Namen ansprechen und darf natürlich nicht an info@ irgendwas schreiben. Das ist ja klar, dass man da keine Antwort kriegt. Aber wenn man eben jetzt kein Hobbyjournalist ist und es passiert öfter, ja, was macht man dann? Dann zieht man vielleicht auch seine Konsequenzen draus und sagt dann, da pitche ich eben nicht mehr. Oder letztendlich ist es ja der Rückzug dann. Oder was bleibt einem?
Also ich glaube wirklich, Netzwerk ist die neue Rente. Das ist einfach ein, ja, das stimmt. Ohne Netzwerk sind wir halt einfach alle nichts. Es ist ein People's Business. Ich würde behaupten, ich hoffe es, die meisten in unserer Branche schreiben gut. Das ist im Prinzip kein Unterscheidungsmerkmal mehr, sondern das Unterscheidungsmerkmal ist, dass man einfach gut mit Leuten kann und dass man eben Leute kennt. Ich finde, dass man sollte einfach versuchen, sich die Zeit irgendwie zu nehmen, mit Leuten Kaffee trinken zu gehen, mit Leuten Mittagessen zu gehen. Und wenn es eine digitale Mittagspause ist, wo man sagt, lass uns doch mal beide irgendwie am Bildschirm verabreden und dann irgendwie versuchen, Verbindungen aufzubauen. Also ich habe gemerkt, dass das so wichtig ist, dass ich letztes Jahr ein eigenes Netzwerk für freie Journalistinnen gegründet habe, die Fine Writers Society, weil ich gemerkt habe, mein Netzwerk ist das Wichtigste, was ich habe. Weil ich merke einfach gerade, dass so viele Kolleginnen und Kollegen mir sagen, ich habe kaum noch Aufträge, weil alles, was ich bisher gemacht habe, wird durch KI ersetzt. Und da habe ich auch Angst vor, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn man ein Netzwerk hat, wo man sich gegenseitig Jobs hin und her spielen kann, wo man Sachen aushacken kann, das ist die Überlebensstrategie. Und ja, ich glaube, man muss in Kontakte investieren und man muss manchmal vielleicht auch zum Telefonhörer greifen und auf diesen Überraschungsmoment hoffen und einfach sagen so, hey, ich habe dir jetzt 3 E-Mails geschrieben, ich habe keine Antwort bekommen. Hilf mir doch mal zu verstehen, was bei euch los ist.
Also das mache ich ganz oft. Also ich telefoniere sehr viel, das mögen nicht alle, aber ich rufe sehr gerne an, weil
Du
ich dann
kannst mich
auch an der
jederzeit
Stimme
anrufen.
höre. Nee, weißt du, du hörst doch an der Stimme, ist jemand interessiert
Ja.
oder eigentlich nicht. Und wenn jemand nicht interessiert ist, dann brauchst du diesen toten Gaul auch nicht mehr reiten. Das kannst du dann vergessen,
Wie
ne?
in der Liebe.
Genau.
Ja, ich glaube auch, was Geraldine gesagt hat, man muss vorsichtig, also man darf das alles nicht zu sehr persönlich nehmen. Ich persönlich würde sogar so weit gehen, wenn einen das total belastet, könnte man mal überlegen, ob man sich vielleicht mal so 1, 2, 3 Coachingstunden gönnt, damit man einen Umgang mit diesem Thema lernt. Und ansonsten tatsächlich einfach wirklich an den Kontakten arbeiten und gucken, dass man gute Kontakte knüpft und dass man mit den Leuten eben in Kontakt bleibt. Und dann hoffentlich wird es besser. Aber ich glaube, wir dürfen alle nicht vergessen, es ist eine prekäre Branche, in der wir arbeiten. Und die Bedingungen sind für alle Seiten hart. Und das ist, glaube ich, ein Symptom. Das Ghosting ist ein Symptom davon. Ja.
Das kann gut sein. Ja, Kira, ganz vielen Dank, dass du uns so viel über dieses Phänomen erzählt hast, was, glaube ich, echt viele betrifft.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke für euer Interesse, danke fürs Zuhören und ich habe mich sehr gefreut.
Uns auch, ne, Geraldine?
Ja, ich bin jetzt auch wieder einen Schritt weiter. Also das mit der Fristsetzung fand ich einen super Tipp. Auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Super.
Ja,
Der
Achso,
ist
und ein
gut.
Tipp zum Schluss noch. Ich meine, das ist ja eher was zum Thema Pitchen, ne? Aber die Erfahrung zeigt, kein PDF mitschicken, der Themenvorschlag direkt in die E-Mail.
Das glaube ich auch, ja.
Ja.
So, jetzt haben wir eine ganze Menge Tipps gegeben an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.